Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag, hören Sie mal die hier.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Schneewittchen.
Was? Wer?
Schneewittchen.
Schneewittchens böse, eifersüchtige Stiefmutter ist für die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist die Schlüsselfigur, wenn es um den gesellschaftlichen Blick auf Schönheit und Weiblichkeit geht. Wieso das? Hören Sie gleich bei uns. Für viele gilt der neue Band der schwedischen Feministin Liv Strömquist als die wichtigste Comic-Neuerscheinung des Herbstes. Im Spiegelsaal heißt er, auf dem Cover sehen wir die Comiczeichnerin selbst mit goldener Krone auf dem Kopf, mit einem steifen weißen Kragen, der sofort an Schneewittchens böse Stiefmutter erinnert. Auf der Rückseite ist Liv Strömquist dann nochmal ganz anders inszeniert. Diesmal mit blauen Plastiktüten eines schwedischen Möbelhauses vor einem gesichtslosen Wohnblock und ein paar Mülltonnen. Ich habe vor der Sendung mit Liv Strömquist gesprochen und sie zunächst gefragt, was es genau mit diesem Titel im Spiegelsaal und diesem Cover auf sich hat.
Well, this book is about beauty and beauty in our time. And I think that like the strongest metaphor or the strongest story that we have in our culture about beauty and female beauty and the difficulties of this is the story about Snow White. And especially
in dem Buch geht es ja um Schönheit und die Schönheit in unserer Zeit. Und die stärkste Metapher oder die stärkste Geschichte, die wir zu dem Thema haben, ist Schneewittchen. Und besonders der Charakter der bösen Stiefmutter. Weil die ja jeden Tag ihren Spiegel fragt, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet ihr, dass sie es ist. Aber eines Tages ist dann jemand schöner als sie. Und das beschreibt ganz gut eine Art Identitätskrise. Sie wird ja immer als dieser böse Mensch dargestellt, ohne positive Eigenschaften. Aber ich glaube, dass ihre Reaktion und ihre Krise, dass das Erfahrungen sind, die viele teilen. Dabei geht es gar nicht nur um Schönheit, sondern um das Gefühl, dass man ersetzt worden ist. Vielleicht warst du mal jung und voller interessante Ideen und plötzlich ist da jemand, der oder die interessanter ist. Bei der Arbeit zum Beispiel. Wir müssen damit klarkommen, dass Zeit vergeht und dass das Leben irgendwann endet. Ihre Geschichte beschreibt also auf eine Art sehr existenzielle Frage.
You have to cope with that life is ending and all of this. In a way, it's a quite existential subject. The journey that she makes.
Stichwort Schönheit, mir kam das ja jetzt in diesen vergangenen anderthalb Pandemiejahren so vor, als wären Äußerlichkeiten vergleichsweise egal. Also die Menschen haben ja doch zumeist im Jogginganzug zu Hause rumgelungert und sich Speck auf die Hüften gefuttert. Wieso hat sie ausgerechnet jetzt dieses Thema Schönheit umgetrieben?
I think actually that is one side of the pandemic, but another effect of the pandemic is that there has become like an increased focus on your face, like in the digital world.
Ich glaube, das ist eine Seite der Pandemie, aber auf der anderen Seite sind Gesichter total in den Fokus gerückt in der digitalen Welt. In einem Arbeitsmeeting denkt man normalerweise nicht daran, wie das eigene Gesicht aussieht, aber im Zoom-Meeting sieht man sich die ganze Zeit selbst. Und ich glaube, das verstärkt einen Trend, der sowieso schon da war. Die Online-Gemeinschaft macht einen immer größeren Teil von unserem Leben aus. Wir erzählen anderen Leuten von uns durch Social Media, durch Fotos von uns oder von den Sachen, die wir machen. Wir daten auch mit diesen Fotos, bei Tinder zum Beispiel. Dieses ununterbrochene Starren auf das eigene Gesicht, das gab es noch nie. Das macht einen kulturellen Wandel aus. Allein schon die Möglichkeit, sich das eigene Gesicht die ganze Zeit anzugucken oder Fotos von sich zu machen oder die Fotos von seinem Gesicht irgendwo zu zeigen.
So the photograph of your face, I think, has never been this in focus or like this important like it is now. And I think the constant staring at your own face, it has I think it's unique for our time in history, you know, like and actually I think it's quite a big cultural change, like the possibility to constantly stare at your own face or photograph your own face or like display yourself through a photograph of your own face. So I was reading about when the mirror came, that like 200 years ago, 300 years ago.
Als vor 200, 300 Jahren der Spiegel immer verbreiteter wurde, da gab es eine große Moraldebatte. Die Kirche war der Ansicht, dass das zu Eitelkeit führt und die Seele krank macht und so weiter, wenn man zu viel in den Spiegel guckt. Ich glaube, dass wir mit dem Smartphone gerade eine ähnlich große Entwicklung durchmachen. Der Fokus darauf, wie dein Gesicht aussieht, ist größer geworden.
And I think the technological development that we have with the smartphone, I think is an equally big change, you know, of how the focus has intensified on the way that your face looks.
Sie haben schon gesagt, wir haben alle jede Menge Zeit online verbracht. Sie hat da offenbar der Instagram-Account von Kylie Jenner sehr beeindruckt. Der war offenbar so eine Art Initialzündung. Was genau ist in Ihnen vorgegangen, als Sie die Fotos dieser makellos schönen Frau gesehen haben?
It's quite common that I just dwell on Instagram and like suddenly you can notice that like 1 hour has passed and you have.
Es passiert mir häufiger, dass ich auf Instagram rumhänge und irgendwann merke ich, dass eine Stunde vergangen ist, in der ich mich durch Promis und ihre Ex-Freunde gescrollt habe. Man kann sich verlieren in diesem Spiegelkabinett oder wie man das nennen will. Und das wollte ich tiefer untersuchen. Ich glaube, gerade auf Instagram hat sich eine ganz bestimmte Art entwickelt, wie man Weiblichkeit zeigt und weibliche Sexualität.
Especially Instagram, I think, has like fostered a certain culture, especially around women and how to display femininity and like feminine sexuality and a very specific cultural language around like how you display yourself and how you respond with different types of emojis and so on. So,
da gibt es eine spezielle kulturelle Sprache, wie man sich selbst darstellt und wie man mit welchem Emoji antwortet. Und Kylie Jenner ist in diesem Zusammenhang natürlich sehr einflussreich. Ihre Posts haben einen großen Einfluss auf Frauen, die das sehen, und auch auf Männer. Aber in erster Linie ist Instagram zu einem Ort geworden, in dem Frauen sich Bilder von anderen schönen Frauen angucken und dann davon beeindruckt sind oder das Gefühl haben, sie wollen da mithalten oder sie können da nicht mithalten. Das kann unterschiedliche Gefühle auslösen.
It can emerge a different range of feelings.
Lassen Sie uns noch mal bei diesem Kardashian-Clan bleiben. Das Erstaunliche ist ja, dass die Schönheit dieser Frauen ganz zwiespältige Gefühle triggert. Bei Frauen vor allem Gefühle des Nichtgenügens. Das ist jedenfalls ein Gedanke, den Sie zitieren, der kommt von der Feministin Camille Paglia, die glaubt, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich auf die Schönheit und die Leistungen anderer Menschen schauen. Wie unterscheidet sich der Blick von Männern und Frauen?
Well, her point, I'm not sure that I agree with it, but
ihr Punkt, und ich bin mir da nicht sicher, ob ich ihr dazu stimme, ist, wenn eine Frau eine andere Frau sieht, die schöner ist als sie, denkt sie, warum kann ich nicht so aussehen? Oder dieser Teil von meinem Körper sieht nicht aus wie bei der anderen Person und dann fühlt sie sich schlecht. Und das, sagt sie, ist eben lächerlich. Wenn ein Mann sich ein Fußballspiel anguckt, fühlt der sich ja auch nicht schlecht, weil er nie so stark oder so schnell sein wird wie ein Fußballer, sondern er fühlt Bewunderung. Ich habe das ins Buch mit aufgenommen, weil ich finde, dass es eine ungewöhnliche und auch irgendwie witzige Betrachtungsweise ist. Aber ich glaube, dass man Fußballspielen und sehr schön aussehen nicht miteinander vergleichen kann. Schönsein ist verbunden mit dem Gefühl, dass man geliebt werden kann. Diese Unsicherheit, dass gerade Jüngere sich manchmal hässlich finden, die hängt ja zusammen mit der Unsicherheit, wird sich jemals jemand in mich verlieben? Bin ich attraktiv genug dafür? Wenn man verliebt ist, will man für die andere Person der oder die Schönste sein. Beim Fußball ist egal, wenn jemand besser ist als du. Aber wenn du immer das Gefühl hast, dass jede andere Frau schöner ist als du, dann fragst du dich, wieso sollte mich jemand lieben? Deshalb kann es so viel Unsicherheit und Leid auslösen, wenn du denkst, dass etwas an deinem Gesicht oder deinem Körper nicht richtig ist.
That's the reason why it can cause so much insecurity and pain to have like maybe an idea that something in your body or face is wrong and yeah.
Da fällt mir ein interessanter Vergleich ein. Der Fotograf Bert Stein, der, sagen Sie, habe mit so einem Male Gaze, mit so einem männlichen Blick die Schauspielerin Marilyn Monroe mit seiner Kamera und mit seinen Blicken nach gerade niedergestreckt. Auf der anderen Seite haben wir jemanden wie Kim Kardashian, die mit ihrem selbstverliebten Blick jetzt, 30 Jahre später, Fotos von sich selbst macht. Was ist denn an diesem auf den ersten Blick ja doch verstörend eitlen Blick? Was ist daran vielleicht doch subversiv oder jetzt feministisch gedacht sogar eine Art Fortschritt?
If you compare, for example, taking selfies the way that Kim Kardashian has made, or like having someone taking your photograph, that's...
Wenn man das vergleicht, die Selfies von jemandem wie Kim Kardashian mit Fotos, die jemand anderes von einem macht, dann sieht man, dass Kim Kardashian in einer viel besseren Position ist als zum Beispiel eine Schauspielerin in den 50ern wie Marilyn Monroe, die sich von meist männlichen Fotografen fotografieren lassen musste oder die mit männlichen Regisseuren gearbeitet hat oder männlichen Studiobossen, die die Kontrolle über ihre Karriere hatten und über ihre Einnahmen. Und darüber, was sie trägt oder wie sie aussehen soll.
Control over her career and her income and like how she should present herself and like what clothes she should wear and how she should look at these pictures and so on.
Wenn man das mit einer jungen Influencerin heute vergleicht, die Bilder von sich selbst macht, die kann entscheiden, welche Fotos sie veröffentlicht und welche nicht. Und sie kann Profit schlagen aus dieser Besessenheit, die wir haben von junger weiblicher Schönheit. Sie kann zum Beispiel Make-up verkaufen oder andere Sachen und damit Millionärin werden. Davon habe ich, glaube ich, in jedem Land Beispiele. Der Jenner Kardashian Clan hat das vielleicht sogar erfunden. Kim Kardashian hat totale Kontrolle. Etwas, was die Frauen früher nicht hatten. Aber das Bild, das Frauen von sich selbst schaffen, ist natürlich auch problematisch. Sie bedienen auch den männlichen Blick. Die Bilder sind sexy, provokant, fast wie in Pornomagazinen. Ich wollte in dem Buch keine Antworten geben und sagen, so muss man das sehen, sondern ich wollte verschiedene Seiten zeigen und analysieren und dann sollen die Leute selber nachdenken und überlegen, was wir tun können, was jetzt der nächste Schritt ist.
Try to analyze it and look at it from different angles and then start thinking for yourself, like, what's the next step? What should we do next?
Die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist über ihren neuen Band Im Spiegelsaal. Eine kluge und unterhaltsame Sammlung von Gedanken, Beobachtungen und Theorien darüber, wie sehr Frauen nach wie vor an der Maßeinheit Schönheit gemessen werden. Früher, so schreibt Liv Strömquist, hätten wir Schönheit als eine Art Schicksal verstanden. Heute kann mithilfe moderner, plastischer Chirurgie, Muckibude und Kosmetik jede Frau eine gewisse Schönheit erreichen. Schönheit ist jetzt das Ergebnis strenger Disziplin und Kontrolle. Liv Strömquist zitiert an dieser Stelle den Philosophen Hartmut Rosa, der sinngemäß sagt, durch zu viel Kontrolle berauben wir uns aber eigentlich echter Lebendigkeit. Wir könnten dann mit der Welt nicht mehr in Resonanz gehen. Ich wollte von Liv Strömquist wissen, ob und wie wir denn aus dieser Kontrolle, aus dieser Künstlichkeit wieder zurückfinden. Kann man überhaupt an der Stelle einen Schritt zurücktreten?
I think it's very interesting to just think about, as Hartmut Rosa points out.
Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Hartmut Rosa sagt ja, dass es für uns heute sehr wichtig ist, dass wir alles optimieren wollen, alles kontrollieren, dass wir Ziele haben. Er sagt aber auch, dass es dadurch schwerer wird, die Welt wirklich zu hören. Das zeigt sich total deutlich an unserer Beziehung zu unserem Körper oder unserem Gesicht. Der Körper ist ein Projekt, eine To-Do-Liste. Ich muss diese Übung für meinen Bauch machen, meine Bauchmuskeln sollen so und so aussehen, mein Hintern ist zu klein. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, was ist Schönheit? Wann nehme ich Schönheit wahr? Das ist meistens etwas, das unerwartet kommt, das dich bewegt und das dir eine körperliche Empfindung gibt. Also ganz im Gegenteil etwas, das man nicht kontrollieren kann und das man nur wahrnimmt, wenn man auf die Welt hört. Wenn du mit dir selbst verbunden bist und mit deinem Körper, kannst du deine Schönheit eher wahrnehmen und auch die von anderen. Die Schönheit anderer Menschen passiert einem ja auch eher, wenn sich jemand zum Beispiel öffnet oder emotional präsent ist, dann werden wir manchmal von der Schönheit des Gegenübers überrascht. Das ist wahre Schönheit. Und diese gestellte oder überkontrollierte Schönheit, die hält eher davon ab, Schönheit wahrzunehmen. Und das gilt besonders für die eigene Schönheit.
To be struck by the beauty of someone, it often happens at a very unexpected moment, where someone is very beautiful suddenly, you know, because they open up to you, or you know, they are emotionally present or something like that, and you can suddenly have this sensation that this person is very beautiful. I mean, the true experience of beauty is that, and other type of very like staged and directed and over controlled beauty, it almost like deprives you of having an experience of beauty. And this really, I think, is even more true when it comes to the experience of your own beauty, that like you can feel that it's very difficult to enjoy your own beauty as a human being if you just always think of yourself and your body and your face as some kind of project that you look at very critically, like it's you look at it the same way you look at some boring task that you have to do in work, you know, like something that is you look at everything that is wrong and everything that needs to be corrected, or it needs to look at a certain way. And I think, yeah, that's a way to deprive yourself of enjoying your own beauty.
In Ihrem Buch geht es in den 7 Kapiteln ja viel um den großen Stellenwert, den das Äußere gerade für Frauen einnimmt, besonders für junge Frauen. Tatsächlich sind es ja aber auch immer mehr junge Männer, die diesem Schönheitswahn anheimfallen, die sich Operationen unterziehen oder die anfangen, an Anorexie zu leiden. Inwieweit wird dieser Druck, schön zu sein, auch für immer mehr Männer zum Problem?
I think it's increasingly becoming a very big problem for men.
Ja, ich denke, dass das ein sehr großes, ein wachsendes Problem für Männer wird, weil eine der treibenden Kräfte in dieser Bewegung hin zu einem größeren Fokus auf das Äußere einer Person ist das kapitalistische Verlangen nach permanentem ökonomischen Wachstum. Und ich denke, dieser Markt wird noch stärker entwickelt werden, also Schönheitsprodukte, die sich direkt an Männer wenden, sodass Männer ermutigt oder auch genötigt werden, dieselben Mengen an Schönheitsprodukten zu benutzen wie Frauen. Der Trend ist also, dass jeder bald täglich 2 oder 3 Stunden dafür aufwendet, sich verschiedenartige Cremes ins Gesicht zu schmieren, Zeugs, von dem wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es überhaupt keinen Effekt hat.
Things that scientifically are not proved to make any kind of difference.
Liv Strömquist. Yeah. Liv Strömquist über Schönheit und ihren neuen Comicband Im Spiegelsaal, erschienen im Avant Verlag, ins Deutsche übersetzt von Katharina Erben. 186 Seiten kosten 20 Euro. In Leipzig läuft gerade das internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, eins der wichtigsten seiner Art. Zum Programm gehört auch die DEFA-Matinee, die wie schon im vergangenen Jahr dem 88-jährigen Kurt Tetzlaff gewidmet ist. Matthias Dell hat den Dokumentaristen zwar leider nicht treffen können, stellt uns aber Werk und Leben des Mannes vor.
Erwartet keine Sensation. Wir wollen einfach eine Viertelstunde dabei sein.
Ganz so viel Zeit ist nicht, wie einer der frühesten Filme von Kurt Tetzlaff verspricht. Im Januar 1963. Tetzlaff filmt die Brigade Gustav Klinke. Die muss Gleise vom Schnee befreien, damit die Kohlebagger auch im Winter arbeiten können. Kampf gegen die Natur für den Fortschritt. Sprecher Manfred Krug. Im Januar 1963 gewinnt beim Festival in Leipzig einen Preis. Fast 30 Jahre später, das andere Ende des Werks. Tetzlaff beginnt im März 1989 mit dem Potsdamer Abiturienten Alexander zu drehen. Die DDR-Führung ist müde. Egon Krenz, die damals auch schon über 50-jährige Nachwuchshoffnung der SED, verkündet im Mai die Wahlergebnisse.
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, liebe Freunde und Genossen.
Krenz klingt wie eine Sprechmaschine, bei der die Akkus runter sind. Statt Zahlen zu nennen, verlautbart der Vorsitzende der Wahlkommission Sätze, in denen ein vereinzeltes Verb von lauter vorbereiteten Substantiven erstickt wird.
Das vorläufige, zusammengefasste Gesamtergebnis der Wahlen zu den Stadtbezirksversammlungen von Berlin, zu den Kreistagen und den Stadtverordnetenversammlungen der Stadtkreise widerspiegelt das Bekenntnis der Wählerinnen und Wähler zu den Zielen des gemeinsamen Wahlprogramms für das weitere Gedeihen unserer Städte und Gemeinden, für einen starken Sozialismus und einen sicheren Frieden.
Tetzlaff nutzt das offizielle Fernsehmaterial als Kontrast zu seinem Protagonisten, der eigene sprachliche Bilder sucht.
Wenn man die Wahrheit verschweigt, verirrt der Körper in sich und man kriegt es erst mit, wenn es zu spät ist, denke ich. Und das gilt, denke ich, für jeden persönlich, aber auch für eine ganze Gesellschaft.
Pfarrersohn Alexander ist eine poröse Gestalt. Ein junger Mann, der sich Gedanken macht und sie zögernd ausspricht. Tetzlaff folgt ihm durch die beiden Filme Im Durchgang und Im Übergang, die dieses Jahr in Leipzig gezeigt werden. Sie nehmen heutige Enttäuschungen vorweg, die der junge Mann schon 1990/91 formulierte.
Alles, was sich mit dem Ruf "Wir sind das Volk" verbindet, dieser Stolz, der da drin steckte, und davon ist eben leider nichts mehr zu spüren. Das ist völlig weg. Und die Leute bücken sich jetzt nicht mehr vor der Stasi, aber die bücken sich vorm Geld.
Mit der Wende geht auch die Filmografie des 1933 geborenen Tetzlaff zu Ende. Bis Mitte der 1990er Jahre dreht er noch Fernsehdokumentationen und absolviert nach dem Ende des DEFA-Dokumentarfilmstudios Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Das war die Alternative zum Arbeitslosengeld. Da kam dann ein Redakteur aus München und wollte uns erklären, wie man ein Sujet von 10 Minuten dreht. Ich habe da nicht mitgespielt,
erzählte Tetzlaff in einem Interview 2011. Dabei ist sein Werk umfangreich, 50, 60 Filme, an denen er beteiligt war. Tetzlaff war kein großer Stilist, aber ein genauer Beobachter. Ende der 1970er Jahre dreht er in Augsburg eine 9-minütige Miniatur mit der echten Marie A., einer frühen Liebe von Brecht, der der Dichter seine Erinnerung gewidmet hat, eins seiner schönsten Gedichte.
Elegant war er nie, aber sauber. Und abends ist er doch dann immer in so Lokale gegangen, wo die Arbeiter waren. Und darum hat er sich die Sprache angewöhnt. Er wollte es halt einmal anders haben als wie die anderen Dichter. Und einmal habe ich zu ihm gesagt, schreib mir halt einmal einen gescheiten Brief und nicht alles so in Gedichtform. Ich wollte einmal einen gescheiten Brief.
Das ist ernüchternd. Genauso wie der Film "Es genügt nicht 18 zu sein" von 1966. Tetzlaff filmt eine Brigade, die nach Erdöl bohrt im Bezirk Rostock. Und die nicht passt zum gängigen Bild des Arbeiters im Sozialismus.
Das will man gern machen. Nicht versagen, aber lähmen. Wenn mir was gefällt, da kaufe ich was. Und dann werden verschiedene Partys gestartet. Wenn ich arbeite, will ich lähmen.
Es genügt nicht 18 zu sein, läuft damals nicht in Leipzig. Bleibt unter Verschluss bis 1990. Tetzlaff hat sein Leben lang gearbeitet. Ein Spielfilm ist auch dabei. Looping von 1974. Kein Hit, aber aus heutiger Sicht interessant wegen des Vitalismus, der vom Schichtleiter Biene ausgeht. Einem Draufgänger.
Aber der ist wirklich gut. Steht ein Schwein von der Steckdose und sagt:
Mann, Biene, wann wirst du endlich kapieren, dass es so nicht geht?
Bist du sicher?
Ganz sicher.
Ich auch. Ende der Jugendfeier.
Hatte das was von Tetzlaff, dieses Lebensfrohe? Immerhin fuhr er Cabrio, und das in der DDR. Sein Produktionsleiter und Freund Ulrich Kling:
Das ist eine bescheidene Ausführung eines Cabrios. Es war ein Wartburg und der hatte tatsächlich, da konnte man das Dach einrollen und das war der Cabrio, ja.
Stefanie Sargnagel aus Wien ist berühmt geworden mit ihren so bösen wie lakonischen Facebook-Einträgen. Heute kommt die Meisterin der knappen Form auf die große Leinwand. Die Dokumödie Sargnagel, der Film, feiert nämlich Deutschlandpremiere bei den Hofer Filmtagen. Eine Huldigung an die Welt der Anti-Autorität. In Österreich war der Kinostart bereits vor gut einem Monat. Wie der Film dort gesehen wurde, verrät uns Julia Baskin. Aus Wien.
Es wird jeder gebraucht, der in Österreich den Schneebesen rührt. Das ist eine derart träge, schmalzige Masse, dass das lebensnotwendig ist für Österreich, das, was Stefanie Sargnagel macht.
So Jan Böhmermann in Sargnagel, der Film, über die österreichische Stimme ihrer Generation, die trotzdem nicht immer weiß, was sie schreiben soll.
Ist Abnehmen eigentlich antifeministisch?
Ähnlich suchend ist auch der Zugang des filmischen Porträts über die Wiener Kultautorin Stefanie Sargnagl. Bekannt geworden mit ihrem Markenzeichen der roten Baskenmütze, aber vor allem durch ihre sprachliche Prägnanz.
25.09. Ich mochte diese pseudo-idyllische österreichische Seen- und Berglandschaft noch nie besonders. Das schaut alles irgendwie so aus, als hätte es Hitler gebaut.
Ausgangspunkt des Regieduos sei immer der Wunsch gewesen, eine Kunstfigur zu präsentieren, die man nicht besser hätte erfinden können, meinen Sabine Hiebler und Gerhard Ertl.
Steffi ist irrsinnig wienerisch, weil das ist ein strapaziertes Wort, aber sie ist so authentisch in allem, was sie tut und gleichzeitig sehr selbstreflektiert.
Und was jetzt nicht länderspezifisch ist oder mit Österreich speziell was zu tun hat, sie ist sehr mutig und wirklich immer am Punkt.
Abwasch verstopft, Klo verstopft, jedes Loch in meiner Wohnung verstopft. Soll diese Situation eine Metapher darstellen für mein Leben?
Künstlerisch immer am Punkt, finanziell allerdings am Tiefpunkt. Hiebler und Ertl schildern in Sargnagl der Film das Leben einer jungen Frau im Prekariat. Eine humoristische Überzeichnung der mittlerweile sehr erfolgreichen Künstlerin, die auf den Beschreibungen von Sargnagl selbst basiert. In ihren Texten, Cartoons und Büchern präsentiert sich die Wiener Autorin häufig als Figur, die in Endlosschleife ein Studentinnendasein fristet und in brenzligen Situationen auch noch mit Mitte 30 sofort ihre Mutter kontaktiert.
Meine Mutter ist ein sehr pragmatischer Mensch und ich war immer so kreativ, künstlerisch begabt, aber halt so die ganz praktischen lebensnahen Dinge sind mir immer sehr schwer gefallen und es ist auch ein bisschen ein Sonderberuf, so man darf theoretisch den ganzen Tag zeichnen und Geschichten schreiben und ich meine, wann macht man das letzte Mal mit 5 vielleicht?
Sie haben ihr das nicht genau erklärt mit der Kündigung, ja? Das ist eine Künstlerin, die checkt das halt nicht so genau. Also, was machen wir?
Sargnagl, der Film, erzählt also einerseits mehr oder weniger wahrheitsgetreu von Stefanie Sargnagls Leben, andererseits von einem fiktiven Filmdreh, in dem die beliebte Seriendarstellerin Hilde Dalig in die Rolle der Anarcho-Poetin Stefanie Sargnagl schlüpfen soll. Auch die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler höchstpersönlich ist in einer kleinen Rolle als Hausmeisterin zu sehen.
Ich habe gehört, sie schreibt Gedichte oder so, aber ob sie davon leben kann, weiß ich nicht.
Wir machen uns natürlich hier über Klischees auch lustig, also es ist doch sehr zugespitzt.
Es sind Überzeichnungen, aber es basiert schon auf einer gewissen Grundlage in der Branche oder wie unsere Branche auch tickt. Wir erlauben uns halt zu überzeichnen.
Also meine Version der Sargnagl ist, glaube ich, authentischer als das Original.
Satirisch werden Kunstschaffende, aber auch Machtsysteme und Abhängigkeiten, der gesamte Kulturbetrieb und seine Mechanismen seziert.
Ich weiß halt schon, dass ich Humor schon auch oft als Notlösung entwickelt habe, weil ich zum Beispiel sehr rechte Verwandte habe, die aber doch einen guten Humor haben, einen schwarzen Humor. Und wenn ich sie nicht mehr ausgehalten habe in ihrer Blödheit von den Aussagen, dann habe ich halt Witze darüber gemacht. Und dann haben sie über sich selbst gelacht irgendwie so, wenn ich ihre Aussagen überspitzt habe und so. Also die hatten schon Selbstironie dann, was ja auch nicht jeder hat, egal ob links oder rechts. Und Humor ist ja oft eine Lösung aus sozialen Spannungssituationen, weil man irgendwie dann so Elefanten im Raum ansprechen kann oder vielleicht überspielen kann und so. Und weiß ich nicht, ob ich die damals dann zum Umdenken gebracht habe. Aber ich habe sie für einen kurzen Moment vor den Kopf gestoßen oder sie haben zumindest kurz über sich selbst gelacht.
Auch wenn sich in Sargnagl der Film etwas zu oft niemand und in gar keiner Situation selbst ernst nimmt, ist diese Dokomödie in erster Linie eine liebevolle Würdigung der Wiener Subkulturszene. Sie zeigt Menschen, die am liebsten im Wirtshaus über ihr Leben lamentieren, ihr Leid mit billigem Fusel ertränken, sich aber allen Konventionen und Miserien zum Trotz konsequent ihrer Leidenschaft und Überzeugung widmen und dabei niemals Scheu vor Selbstironie zeigen. Ein Film als Huldigung an die Autorin und an eine Welt des Nonkonformismus.
Sargnagl, der Film. Heute ist die Deutschlandpremiere um 17.15 Uhr auf den Hofer Filmtagen. Ab 18.15 Uhr können Sie den Film dann auf der Seite hofer-filmtage.com für 7 Euro abrufen.